HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Der Unterschied zwischen Paris und Beirut ist ganz einfach. Wenn in Beirut eine Bombe explodiert, dann geht das Leben normal weiter. Wenn das in Paris passiert, dann liegt das Land für 3 Monate im Koma. Wir haben die Hoffnung verloren, dass es hier jemals wieder werden könnte wie früher. Vor kurzem hatten wir wieder eine Bombenexplosion.
Schiiten und Sunniten hatten immer Probleme miteinander. Aber das endete selten in Krisen oder Kämpfen. Denn im Grunde ist das Problem kein religiöses, sondern ein politisches. Ob das nun im Irak ist, in Syrien oder im Libanon.
Den Kalten Krieg zwischen Sunniten und Schiiten gibt es seit 2005, als Rafiq al-Hariri ermordet wurde. Der Libanon ist mit Hariri sehr gewachsen. Er hatte Verbindungen innerhalb und außerhalb des Landes. Vielleicht hat das diejenigen gestört, die andere Pläne für den Libanon hatten.
Der Libanon ist ein kleines Land, nicht mal halb so groß wie Hessen. Aber hier kulminieren sämtliche Konflikte des Nahen Ostens wie unter einem Brennglas. Beim Brennglas werden ja die einfallenden Sonnenstrahlen gebündelt. Dadurch erhöht sich die Energiedichte des Lichts und so kann sich Brennbares leicht entzünden. Ganz ähnlich ist das auch im Libanon. Da ist viel Bündelung, viel Energie und viel Entflammbarkeit. Hier kämpfen Bevölkerungsgruppen im Syrienkrieg für und gegen Assad. Syrische und palästinensische Flüchtlinge stellen mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Hier konkurrieren Schiiten, Sunniten und Christen um die Macht, um nur die größten der 18 anerkannten Konfessionen zu nennen. Da sind die Kluft zwischen Arm und Reich, Bürgerkriege, Terroranschläge. Libanon ist leid erprobt. Doch dass ein Ministerpräsident aus Todesangst zurücktreten will, das ist selbst für libanesische Verhältnisse bemerkenswert. Saudi-Arabien und Iran werfen sich gegenseitig vor zu zündeln. Das kleine Land am Mittelmeer wird zunehmend zum Schauplatz und Spielball der Neuordnung des Nahen Ostens. Israel beäugt das in Hab-8-Stellung und auch wir sollten hinschauen, denn der Libanon ist ein Schlüsselstaat, auch wenn es um das Bekämpfen von Fluchtursachen geht. Ministerpräsident in Todesangst. Wer hat die Macht im Libanon? Unser Thema heute Abend in HR2 der Tag über den aktuellen Konflikt. Anne Almeling.
Seine Ankündigung kommt überraschend. Saad al-Hariri, der libanesische Ministerpräsident, will nicht länger Regierungschef sein. In seiner zweiten Heimat Saudi-Arabien erklärt der 47-Jährige vor laufenden Kameras, dass er Angst habe, ermordet zu werden, wie sein Vater vor 12 Jahren im Februar 2005.
Wir erleben gerade Zustände, die denen kurz vor dem Attentat auf meinen Vater, Rafiq al-Hariri, ähneln. Es gibt ein Komplott gegen mich, das mein Leben im Visier hat.
In der saudischen Hauptstadt Riad wähnt sich Saad al-Hariri offenbar in Sicherheit. Hier ist er zur Welt gekommen und teilweise aufgewachsen. Hier hat er als Erwachsener die Geschäfte seines Vaters geführt. Und hier ist Saad al-Hariri umgeben von anderen Sunniten, die ihm wohlgesonnen sind. Im Libanon dagegen hat der schwer reiche Politiker und Unternehmer viele Feinde. Vor allem in der schiitisch dominierten Partei Gottes, der Hisbollah. Die gehört zwar zur libanesischen Einheitsregierung, aber sie verfolge ganz eigene Ziele, kritisiert Saad al-Hariri.
Während der vergangenen Jahrzehnte ist es der Hisbollah leider gelungen, im Libanon vollendete Tatsachen zu schaffen mit Waffengewalt. Und diese Waffengewalt, die die Hisbollah als Widerstand bezeichnet, setzt sie auch gegen unsere Brüder in Syrien, im Jemen und im Libanon ein.
Die Hisbollah wurde mitgegründet vom iranischen Regime und hat in den vergangenen Jahren wie der Iran an Einfluss und Stärke gewonnen. Gemeinsam führen die Hisbollah und der Iran einen Machtkampf gegen Saudi-Arabien. Der spielt sich innerhalb der libanesischen Regierung ab. Aber nicht nur dort, meint Saad al-Hariri.
Ich weise mit aller Klarheit darauf hin, dass der Iran überall, wo er sich einmischt, nur Aufruhr, Zerstörung und Verwüstung verbreitet. Als Beweis dafür gilt seine Einmischung in die inneren Angelegenheiten arabischer Länder, wie im Libanon, in Syrien, Bahrain, im Irak und im Jemen.
Saad al-Hariri steht dagegen klar auf der Seite Saudi-Arabiens. Hariris Vater war als junger Mann nach Saudi-Arabien gegangen und hatte dort ein Milliardenimperium aufgebaut. In den 90er Jahren kehrte er in den Libanon zurück und war zweimal Ministerpräsident. Kurz nach seinem Rücktritt 2005 wurde Rafiq Hariri ermordet. Saad al-Hariri trat das politische Erbe seines Vaters an. Zwischen 2009 und 2011 war er zum ersten Mal Ministerpräsident, bis sich die Hisbollah aus seiner Einheitsregierung zurückzog. Durch den Krieg im Nachbarland Syrien hat sich der Machtkampf zwischen der Hisbollah und dem Lager um Hariri weiter verschärft. Die Hisbollah kämpft auf der Seite von Machthaber Bashar al-Assad, während Hariri und Saudi-Arabien eher die Aufständischen unterstützen. Das saudische Königshaus habe Hariri zum Rücktritt gedrängt, meint Hisbollah. Saad al-Hariri formuliert es anders.
Den Prinzipien meines Vaters und denen der großen Zedernrevolution entsprechend, und weil ich die Libanesen nicht enttäuschen und auch nicht gegen die Grundsätze dieser Revolution verstoßen möchte, erkläre ich hiermit meinen Rücktritt vom Amt des libanesischen Ministerpräsidenten.
Nach Hariris Rücktritt twitterte der saudische Minister für Angelegenheiten am Golf, der Libanon wird jetzt nie wieder das gleiche Land sein. Und auch wenn der Verfasser dieses Tweets ziemlich polarisiert, er ist bekannt als Hardliner gegenüber Iran und Hisbollah, dieser seiner Interpretation dürften wohl alle Seiten zustimmen. Achim Vogt ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut, kennt das Land seit 33 Jahren. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Herr Vogt, da knäulen sich im Libanon viele Fäden zusammen, die müssen wir heute Abend immer wieder entwirren. Was ist Ihre Interpretation? Warum hat Hariri ausgerechnet jetzt die Notbremse gezogen?
Also ich glaube, es ist im Moment noch mehr Spekulation als Interpretation, denn noch wissen wir relativ wenig darüber, was sich in Saudi-Arabien tatsächlich abgespielt hat. Und dieses Nichtwissen betrifft auch Vertreter der Regierung, Vertreter des Büros des Ministerpräsidenten. Keiner weiß eigentlich genau, was da passiert ist. Es gibt natürlich eine Reihe von eben Spekulationen, was passiert sein könnte. Und ich will mal ein Element davon nennen. Am vergangenen Freitag hat sich Ali Akbar Velayati, das ist ein früherer iranischer Außenminister und heutiger Berater des Revolutionsführers, im Iran in Beirut aufgehalten, hat mit Hariri konferiert, gesprochen, hat später auch die Hisbollah getroffen und andere und hat danach eine Bemerkung gemacht, die möglicherweise Saudi-Arabien ziemlich verärgert hat, nämlich der Sieg in Syrien, der Sieg gegen terroristische Gruppen im Ostlibanon zuletzt im Sommer dieses Jahres sei ein Sieg der Achse des Widerstandes, sprich des Iran, Syriens und des Libanon gewesen. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass noch am Freitagabend Hariri nach Saudi-Arabien gefahren ist, zum zweiten Mal innerhalb einer Woche, und dort dann am Samstag seinen Rücktritt erklärt hat. Wir haben eben in dem Beitrag erwähnt, dass es ungewöhnlich sei, dass ein Ministerpräsident aus Todesangst zurücktritt, aber dass ein Ministerpräsident in einem anderen Land seinen Rücktritt erklärt, ist sicherlich noch ungewöhnlicher und für libanesische Verhältnisse allemal. Das deutet sehr darauf hin, dass er unter Druck gehandelt hat. Beobachter hier in Beirut sprechen auch davon, dass der Duktus seiner Rücktrittsrede, die Sprache, die er gewählt hat, die Vorwürfe, die massiven Vorwürfe an Iran und die Hisbollah eher ungewöhnlich für ihn selber gewesen sind und ihm möglicherweise vordiktiert worden sind.
Und was macht diese aktuelle Situation mit den Libanesen? Wie beunruhigt sind die angesichts der politischen Krise?
Sie sind, glaube ich, nicht mehr beunruhigt, als sie das in ähnlich gelagerten Fällen, und davon hat der Libanon in den letzten Jahren ja genug erlebt, auch sein würden oder auch gewesen sind. Was ein neues Element ist, und das habe ich ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren auch noch nie in dieser Deutlichkeit erlebt, ist eine völlige Ratlosigkeit darüber, was passiert ist. und natürlich auch vor allen Dingen darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Denn noch ist ja nicht mal klar, ob Hariri überhaupt wieder in den Libanon zurückkehren wird, ob er in Saudi-Arabien bleibt, ob er möglicherweise ein zweites Mal, wie schon vor einigen Jahren, nach Paris ins Exil gehen wird und was das für Auswirkungen hat auf eine mögliche oder notwendige neue Regierungsbildung im Libanon.
Der Libanon ist ja kein Land, das historisch gewachsen ist, sondern es ist ein Kunstprodukt. Die Franzosen haben es reingepackt zwischen zwei mächtige Nachbarn, Syrien im Norden und Osten, Israel im Süden. Und die Idee dahinter nach dem Ersten Weltkrieg war, wir wollen einen christlichen Staat im Nahen Osten als Gegengewicht zum erwachenden arabischen Nationalismus. Dadurch gibt es aber auch ein Patchwork verschiedener Religionsgemeinschaften. Wie werden die politisch bedacht?
Also dieses Patchwork gibt es ja in mehreren Ländern der Region und zwei der wichtigen sind Irak und Syrien. Da ist das ganz ähnlich, aber im Libanon sind es einfach noch mehr. Dort sind, wie in dem Beitrag eben schon erwähnt, 18 Religionsgemeinschaften, die die Macht unter sich in einer Art von Konsensdemokratie aufteilen. Von diesen 18 sind alleine 9 christliche Glaubensgemeinschaften. Und dann kommen natürlich die erwähnten Sunniten, Schiiten und unter anderem noch die drusische Glaubensgemeinschaft dazu. So, die Christen in der Tat haben seinerzeit bei der Staatsgründung vermutlich die leichte Mehrheit der Bevölkerung gestellt. Heute sind sie ungefähr ein Drittel. Etwa 30% entfallen auch auf die Sunniten und die Schiiten. Das heißt, da gibt es so eine Art von Drittelung unter den drei großen Glaubensgemeinschaften. Aber die Christen haben nach wie vor erstens 50% der Parlamentssitze und sie stellen zweitens ganz zentrale Amtsinhaber, nämlich den Staatspräsidenten, den Gouverneur der Zentralbank, den Oberbefehlshaber der Armee, um nur die wichtigsten zu nennen.
Jetzt
der
ist
Ministerpräsident Saad Hariri bisher ist immer ein sunnitischer Muslim und der Parlamentspräsident immer ein schiitischer Muslim. Das heißt, es gibt eben auch diesen Machtteilungskonflikt zwischen Sunniten und Schiiten und das ist der, der im Moment eben virulent geworden ist.
Hariri, ist es ja in zwei Regierungen gelungen, die letzte hat jetzt nicht mal ein Jahr gedauert, einen Balanceakt hinzubekommen, diese fragilen Verhältnisse auszutarieren. Nun, da Hariri weg ist und das Land im Grunde führungslos, tut sich ein Vakuum auf. Wer wird das füllen?
Das ist derzeit noch völlig unklar. Der Staatspräsident hat gesagt, er erwartet von Hariri, dass er nach Beirut zurückkommt und ihm sein Rücktrittsgesuch schriftlich vorlegt. Ob er das verfassungsrechtlich überhaupt muss, ist unklar. Und wie gesagt, es ist unklar, ob es danach eine neue Technokratenregierung geben könnte, ob man sich möglicherweise tatsächlich dem saudischen Druck beugen wird und die Hisbollah aus einer nächsten Regierung versuchen wird auszuschließen oder ob die alte Regierung einfach als Übergangsregierung weitermacht. Das ist unklar. Für das Letztere spricht unter anderem die Tatsache, dass wir nach 9 Jahren Vakuum eigentlich für den Mai nächsten Jahres Parlamentswahlen erwarten. Und es ist also insofern nicht ausgeschlossen, dass man versuchen wird, diese Zeit zu überbrücken mit der bisherigen Regierung und dann ohnehin eine neue Regierung gründen würde.
Achim Vogt von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut, vielen Dank. Und in dieses wackelige Land schickt der Dramatiker Albert Ostermayer in seinem Roman Lenz im Libanon einen Schriftstellerkollegen. Er lässt Büchners Lenz in Jetztzeit nach Beirut fliegen, um dort einer Schreib- und Sinnkrise zu entkommen. Der findet dort eine kaputte, aber pulsierende Stadt.
»Du kannst in meinem Hotel wohnen«, sagte der Mann und setzte sich neben Lenz. »Ich bin Samir«, ergänzte er. »Wir kennen uns aus der Bar. Ich bin Fotograf. Hab deine Gedichte gelesen. Mochte ich.« Lenz fühlte sich vor den Kopf gestoßen. Er wollte endlich allein sein, unerkannt, auf sich gestellt, weit weg sein. »Ich will mich nicht aufdrängen«, sah nur, »du wirkst etwas nervös, suchst Hotels. Und Beirut ist keine Stadt für unsichere Menschen. Beirut riecht deine Angst, verstehst du? Beirut ist wie ein Tier. Es wittert deine Unsicherheit, deine Zweifel, dein Zögern. Es lockt dich in eine Falle und dann schnappt es zu.« Lenz hatte Beirut nicht aus dem Kopf bekommen, den Libanon. Hätte er ein Wort für Utopie finden sollen, seine Utopie, ein Wort für die Stadt, die aus seinem Inneren kam, die in ihm tobte, die er beschreiben wollte, die er mit seiner Sprache durchziehen, durchstreifen wollte, er hätte Beirut gesagt. Beirut war für Lenz die Stadt der Sehnsüchte, die Stadt der Sinne und Sinnlichkeit, die Stadt der Zeichen, die Stadt der Sprachen, sich überlagernder Sprachen, widerstreitender Worte, die Stadt des Rausches, Bacchusstadt, sprachtrunken, verwirrt. Beirut, die Stadt der Narben, der Einschusslöcher, Stadt der Brandwunden, der verzweifelten Lieben und der Lieben und des Liebens gegen den Krieg, Krieg der Liebenden gegen den Krieg der Hassenden, des Hasses, der Sprache des Hasses, des Hassens, gespuckte Worte ins Gesicht, gespuckte Worte, Worte geflüstert, gehaucht, heilende Worte, Worte nur für dich, Zeilen wie ein Verband um dich gewickelt, den Kopf, die Brüche, Beirut, die Stadt, in der ein Leben möglich wäre, das die Gegensätze in einem Satz verbindet.
Albert Ostermeier über den Schriftsteller Lenz im Libanon. Sie hören HR2 der Tag, Ministerpräsident in Todesangst. Wer hat die Macht im Libanon? Unser Thema heute Abend. Es gibt da ja diese eine Kampflinie, die sich durch den gesamten Nahen Osten zieht. Die uralte Feindschaft zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Iran und Saudi-Arabien. Überall mischen die irgendwo mit. Ob in Irak, im Jemen, in Syrien, in Bahrain, Katar oder eben im Libanon. Und so ist der Konflikt im Libanon eben vor allen Dingen ein Spiegelbild des Machtkampfs zwischen Teheran und Riad. Björn Blaschke.
Im Libanon gibt es wohl kaum größere Rivalen als Saad al-Hariri und Hassan Nasrallah. Der eine ist der mittlerweile zurückgetretene Regierungschef des Libanon und Sohn von Rafik al-Hariri, der einst Milliardengewinne durch Geschäfte mit Saudi-Arabien machte. Der andere, Hassan Nasrallah, ist Generalsekretär der mächtigen Hezbollah, der Partei Gottes. Die wurde in den 80er Jahren unter anderem vom Iran mitgegründet, dem Hauptkonkurrenten Saudi-Arabiens und unbestrittene Regionalmacht im Nahen Osten. Hariri und Nasrallah, Rivalen. Kein Wunder, dass Nasrallah erklärte, die Saudis hätten Saad al-Hariri zum Rücktritt vom Posten des Regierungschefs gedrängt. Alles deutet darauf hin, dass der Rücktritt eine saudische Entscheidung war, die Regierungschef Saad al-Hariri diktiert wurde, dass er gezwungen wurde und dass er diesen Rücktritt weder beabsichtigte noch wollte. Punkt, Ende, aus. Der Sprachstil, in dem Hariri seinen Rücktritt erklärte, sei nicht seiner gewesen, so Nasrallah, der Chef der Partei Gottes, weiter. Dass Hariri in einem saudisch finanzierten Fernsehsender und auf saudischem Boden sprach, zeuge ebenfalls davon, dass das Königshaus ihn zum Rücktritt gedrängt hat. Die Form, wie es passiert ist, zeigt, auf welche Art und Weise sich die Saudis in die innerlibanesischen Angelegenheiten einmischen. Obwohl die Saudis andere dafür kritisieren, ihnen den Krieg erklärt haben und ihnen vorwerfen, sich in die innerlibanesischen und arabischen Angelegenheiten einzumischen. Die Führungen Saudi-Arabiens und anderer arabischer Golfstaaten haben Einfluss im Libanon als Wirtschaftskräfte. Sie kommen mit ihren Petrodollars als Investoren, Anleger oder in guten Zeiten als Urlauber. Und sie stehen auch den sunnitischen Libanesen, wie Saad al-Hariri einer ist, näher als den schiitischen Libanesen. Weil die Golfherrscher selbst Sunniten sind. Und weil sie sich als Konkurrenten sehen zum schiitischen Iran und seinen schiitischen Verbündeten in der Region. Zum Beispiel die libanesische Hezbollah, sagt Karim al-Maqdisi, Politikwissenschaftler in Beirut.
Well, this is what the Saudis are trying to
build. Das ist es, was die Saudis zu schaffen versuchen. Sie wollen ein sunnitisches Gegengewicht zur so verstandenen schiitisch-iranischen Achse aufbauen.
The perceived Shia-Iranian axis.
Es gehe, heißt es, den iranischen Herrschern darum, einen schiitischen Halbmond zu schaffen. Ein iranisches Einflussgebiet in der arabischen Welt. Vom Jemen über Bahrain und den Irak sowie Syrien bis zum Libanon. Die Herrscher Saudi-Arabiens wollen dem überall etwas entgegenhalten, sind allerdings weitaus weniger erfolgreich als ihre Konkurrenten im Iran.
It's a much more dispersed.
Es sind zerstreutere und weniger kontrollierte und weniger professionelle Allianzen, die sie eingehen. Die Saudis sind nicht vorausschauend, sondern reagieren nur. Das Verhältnis ist also nicht proaktiv, sondern reaktiv. Es basiert eben auf der Furcht vor der iranischen Macht in der Region. Während der Iran und die Hezbollah mehr oder weniger auf Augenhöhe kooperieren, hat Saudi-Arabien im Libanon keine politische Partnerorganisation, die so strukturiert ist wie die Partei Gottes. Und auf eine bewaffnete Gruppe kann sich Saudi-Arabien im Libanon auch nicht stützen. Das Königshaus hat vielmehr jahrelang überregional operierende militante Sunniten gestützt, die ideologisch auf einer Ebene mit Al-Qaida oder dem IS stehen. sagt der libanesische Politikwissenschaftler Maktisi. Der Unterschied ist, dass die Saudis nicht in der Lage waren, die militanten Gruppen aller Al-Qaida zu kontrollieren, was anders ist als das Verhältnis zwischen dem Iran und den Milizionären der Hezbollah. Deren Verhältnis ist viel professioneller und beruht auf Gegenseitigkeit. Das trägt auch zu den Fähigkeiten und der Professionalität der Hezbollah bei, in Sachen Strategien und Geduld. Die militanten sunnitischen Gruppen nehmen dagegen keine Befehle von den Saudis an. Und manchmal machen sie Dinge, die nicht im Interesse der Saudis sind. Möglicherweise ist der Einfluss des saudi-arabischen Königshauses im Libanon also etwas überschätzt. Und vielleicht haben die Saudis gerade ihren Hauptverbündeten in Beirut verloren, indem sie Saad al-Hariri zum Rücktritt vom Posten des Regierungschefs drängten.
Björn Blaschke aus unserem Studio in Kairo. Jetzt haben wir gehört, dass Saudi-Arabien eine aggressive Außenpolitik fährt und dass der Iran sich in der Levante festgesetzt hat. Der schiitische Halbmond reicht von Teheran über Bagdad und Damaskus bis eben nach Beirut, wo ohne die Hisbollah gar nichts geht. Es läuft gut für Irans Revolutionswächter. Sunnitische Araber werfen ihnen vor, das seien persische Großmachtträume. Die Wirklichkeit werden sollen durch Verbündete wie die Hisbollah, die von Teheran finanziert wird und den Libanon inzwischen gekidnappt hat, wie der Golfminister von Saudi-Arabien behauptet. Eine Entwicklung, die vor allem dem direkten Nachbarn Israel Angst macht. Libanon hat an seiner Grenze zu Israel im Süden quasi einen iranischen Außenposten. Das ist Hisbollah-Land mit einem Freilichtkriegsmuseum kurz hinter den Sperranlagen und Wachtürmen der Blauen Linie. Gil Yaron ist Korrespondent für die Welt in Israel. Ich habe ihn gefragt, 11 Jahre lang war es weitgehend ruhig an dieser Grenze. Man setzte auf gegenseitige Abschreckung. Doch in letzter Zeit soll es immer mehr Anzeichen dafür geben, dass sich hier beide Seiten für einen neuen Krieg wappnen. Welche Anzeichen sind das?
Ich würde sagen, die beiden Seiten rüsten sich so auf diesen neuen Krieg, seitdem der letzte Schuss des letzten Krieges abgefeuert worden ist. Es scheint beiden Seiten klar zu sein, dass es irgendwann mal zu einem neuen Krieg kommen wird. Die Frage ist nicht ob, sondern wann das kommen wird. Was manche Leute sagen, dass jetzt die politische Konstellation sich so verändert hat, dass diese 11-jährige Vorbereitung bald in einen Krieg münden kann. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass dieser Krieg jetzt unmittelbar sofort ausbrechen wird. Dafür sehen wir keine Anzeichen. Aber wir sehen, dass beide Seiten das erwarten. Und manchmal sind das so Prophezeiungen, die sich selbst erfüllen. Weil wenn man sich nur diese eine Option lässt, dann bleibt auch nur die übrig.
Und was könnte da der Funken sein, der das Feuer entfacht?
Nun, da gibt es mehrere Dinge, die dazu führen können. Erst einmal innenpolitische Beweggründe. Wir sprechen von beispielsweise der Hisbollah. Hariri ist jetzt zurückgetreten. Die Legitimation der Hisbollah in der eigenen Bevölkerung leidet sehr. Auch wir haben jetzt immer mehr Hisbollah-Soldaten, die aus Syrien zurückkehren und die von den schweren Erfahrungen dort berichten. Und der Unmut nicht nur unter den Sunniten im Libanon ist groß, sondern auch unter den Schiiten, dem den klassischen Rückhalt bilden für die Hisbollah. Der nimmt auch immer weiter zu. Und die Hisbollah kommt zu einem Drang. Eine Organisation, die früher die beliebteste arabische Organisation war im arabischen Raum, ist heute eine der verhasstesten Organisationen geworden. Und sie könnte versuchen, sich die Flucht nach vorne anzutreten, um sich wieder in die Herzen der Araber zu kämpfen. Und das geht am besten durch einen erfolgreichen Krieg gegen Israel. So könnte Hassan Nasrallah versucht sein, aus solchen innenpolitischen Gründen einen Krieg anzuzetteln. Auch in Israel gibt es manche Zyniker, die behaupten, dass viele der Kriege ja angezettelt werden von der Elite, wenn sie von innenpolitischen Problemen ablenken will. Und die hat ja Herr Netanyahu immer mehr durch Ermittlungen, polizeiliche Ermittlungen, die gehen immer weiter gegen ihn voran. Sollten die seine Herrschaft bedrohen, so fürchten manche, könnte er versuchen, da eine Eskalation vom Zaun zu brechen. Aber auch alle Zynik beiseite, es gibt immer wieder Missverständnisse an der Grenze, wo es zu einem Schusswechsel kommen kann. Und wenn da die falsche Person zur falschen Zeit am falschen Ort ist und umkommt, dann kann es zu einem Teufelskreis der Gewalt kommen, den eigentlich beide Seiten nicht wollen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt andere Akteure hier. Es gibt den IS, es gibt andere extremistische Gruppen, die an der Grenze tätig sind. Und die könnten jederzeit zu so einem Zwischenfall führen. Und dann sind die beiden Seiten zu einem Krieg gezwungen, den sie von Anfang an gar nicht beabsichtigt haben.
Israel und Libanon haben ja auch schon 2 Kriege hinter sich. Der letzte war 2006 und der war eigentlich für beide Seiten unbefriedigend. Viele Opfer, keine klaren Sieger. Könnte das vielleicht doch noch irgendwie beide Parteien davon abhalten, sich dann auf so ein Wagnis einzulassen?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was beide Seiten davon abhält. Das ist dieses Gleichgewicht der Abschreckung, das hier besteht. Auf der einen Seite die Hisbollah, die jeden Ort in Israel mit mehr als 100.000 Raketen bedroht. Das heißt, Das ist eine Terrororganisation, die über mehr Raketen verfügt als die meisten Mitgliedstaaten der NATO. Und die Israelis wissen, dass so ein Krieg gegen die Hezbollah ihnen einen sehr schweren Preis abverlangen würde, auch wenn sie wahrscheinlich am Ende siegreich daraus hervorgehen würden. Und das weiß auch die Hezbollah. Sie weiß ganz genau, dass diese Unterscheidung zwischen der Hezbollah und dem libanesischen Staat, den Israel machte im letzten Libanonkrieg 2006, die Israelis beim nächsten Krieg nicht mehr machen werden. Das heißt, dass die Infrastruktur des Libanons noch viel stärker unter dem nächsten Krieg leiden wird, als sie es ohnehin schon getan hatte. Und das würde der Hezbollah angekreidet werden und sie würde auch dafür einen sehr schweren politischen Preis zahlen. Deswegen glaube ich, dass auch wie im Augenblick eher darauf bedacht ist, Ruhe zu bewahren, anstatt an der israelisch-libanesischen Grenze einen Krieg zu beginnen. Was sie aber ja versuchen könnte, wäre die israelisch-syrische Grenze anzuheizen über Milizen, die versuchen sozusagen indirekt Israel anzugreifen, von Israel einen Preis abzuverlangen, ohne dass Israel im Libanon gegen die Hezbollah vorgehen kann.
Israels Premier Netanyahu sagt ja auch, Iran nutzt Syrien und Libanon als Aufmarschgebiet.
Definitiv. Und das ist die große Angst der Israelis. Das ist das Vorhaben der Iraner, in Syrien fest Fuß zu fassen. Jetzt, nachdem der Krieg aus ihren Augen fast so gut wie gewonnen ist, wollen sie jetzt natürlich auch die Früchte ernten von den vielen Geld und den vielen Anstrengungen, die sie da investiert haben. Das geht zum einen um Abbaurechte für Mineralien und Bodenschätze in Syrien, aber was für sie noch viel wichtiger ist, das ist eine permanente militärische Präsenz in Syrien. Einmal ein Luftwaffenstützpunkt und zweitens ein Marinestützpunkt an der Mittelmeerküste. Das ist der Traum der Iraner. Und das ist etwas, wo Israel gesagt hat, da sehen wir unsere vitalen Interessen bedroht und da werden wir notfalls auch militärisch zuschlagen und diese Dinge vereiteln. Das könnte natürlich jederzeit auch eskalieren.
Zumal ja auch Israel massiv aufgerüstet hat.
Ja, ich meine, die ganze Region rüstet dauernd auf, weil man dauernd erwartet, dass der nächste Krieg kommt und darauf baut, dass der Gegner keine Minute verstreichen lässt, ohne sich selbst auch auf den Krieg vorzubereiten. So sind wir hier dauernd in allen Staaten in einem Rüstungswettlauf.
Gil Yaron, der Korrespondent in Israel für die Tageszeitung Welt. Lenz im Libanon, der gerät nun im Roman zwischen den Fronten unter Beschuss und flüchtet in Ruinen. Aber gerade wegen all der Gefahren der Stadt empfindet er sie wesensverwandt mit sich selbst.
Lenz war wie besessen von dieser Idee. Diese Stadt ist gefährdet wie ich. Und dann erinnerte er sich wieder an das Hotel in Beirut, das er in den Nachrichten hatte brennen sehen. Sein Hotel, in dem er hatte wohnen wollen, zerfetzt von einer Autobombe, geschwärzt. Der Rauch schoss aus den Fenstern, seinem Zimmer, Feuerwehren, Lärm, Militärsperren, Tote, in den Betten begraben, Asche, erschlagen, in Luft aufgelöst, Blut an den Wänden, auf dem Flur, im Fahrstuhl, Lösch, Schaum und morgen der Staub. Sein Schreibtisch, an dem er hatte sitzen wollen, den er sich ans Fenster geschoben hätte, das Meer zu sehen, Levante, verbrannt, nichts als eine Ruine, ein Bild in den Nachrichten, dann sprach der Moderator weiter. »Die Stadt ist viel gefährlicher als ich«, sagte sich Lenz und dachte, dass er sie deshalb verstehen müsse. Und sie ihn. Gefährdet von all den Mächten und Mächtigen, die dieses Zusammenleben der Unterschiede und Religionen für eine Bedrohung ihrer Ausschließlichkeitsneurose halten, die Angst vor dem Miteinander haben, weil sie vom Gegeneinander profitieren. Was machen wir gegen diese Fanatiker?«
Albert Ostermeier. Sie hören HR2 der Tag, Ministerpräsident in Todesangst. Wer hat die Macht im Libanon? Unser Thema heute Abend. Stichwort Macht. Vorhin haben wir gehört, dass die Kräfteverhältnisse im Libanon auch bei der politischen Postenvergabe peinlich genau austariert werden. Allerdings beruht dieser Proporz auf einer Volkszählung der Franzosen von 1932. Das ist lange her. Inzwischen sind die einst dominierenden Christen in der Minderheit, hat Achim Vogt ja auch geschildert. Dafür haben die Schiiten zugelegt. Sie sind die größte Religionsgemeinschaft. Und dann haben sie auch noch die Hezbollah, eine Art Brückenpfeiler Irans. Eine Miliz, die sowohl in den USA als auch in der EU auf der Terrorliste steht. Schon ihre Fahne zeigt, worum es geht. Grün auf gelbem Grund zeigt sie ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, dazu ein Buch, der Koran und arabische Schriftzeichen. Die Hezbollah selbst sieht sich als Einheit von Widerstandskämpfern. Für Saudi-Arabien allerdings ist sie der Erzfeind. Und so vermutet man hier auch, dass Iran bei Hariris Rücktritt die Finger im Spiel hatte.
Der Iran hat den libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri zum Rücktritt gezwungen und der Iran steckt eigentlich hinter dem Raketenangriff aus dem Jemen auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad. Das waren die jüngsten Vorwürfe aus Saudi-Arabien. fast im gleichen Atemzug war von einem kriegerischen Akt die Rede. Schwere Geschütze, die Riad da auffuhr, verbale Geschütze. Die Reaktion des Iran war erstmal verhalten. Die Nachrichten meldeten, dass Hariri zurückgetreten ist. Im Staatsfernsehen war von einem überraschenden Schritt die Rede. Saudi-Arabien habe ihm einen Text vorgelegt, den er nur vorgelesen habe, so die Sprecherin. Von politischer Seite gab es kurze schriftliche Statements, wie beispielsweise von einem Sprecher des Außenministeriums, der schrieb, der Gewinner dieses Spiels, wie er es nannte, seien nicht die arabischen Staaten, sondern das zionistische Regime, also Israel. Außenminister Mohammad Jawad Zarif twitterte, natürlich wird mal wieder der Iran beschuldigt. Dabei würden sich die Saudis wie Halbstarke benehmen und die Region unsicher machen. Das alles klang nicht wirklich offensiv, als wollte man die Stimmung nicht noch weiter aufheizen. Erst heute, Tage später, meldete sich Präsident Hassan Rouhani selbst zu Wort. Er ging das saudische Königshaus und seinen Einfluss in der Region direkt an.
Was geht euch die syrische, die irakische Bevölkerung an? Warum pflegt ihr so viele Feindschaften? Warum habt ihr die Terrormiliz IS unterstützt? Warum so viel Blut vergossen? Jetzt habt ihr dort eine Niederlage erlitten. Was geht euch jetzt der Libanon an? Warum mischt ihr euch in die Angelegenheiten des Libanons ein?
Tatsächlich war dem Iran und auch Saudi-Arabien lange wichtig, dass wenigstens im Libanon Stabilität herrscht. Das Regierungsgefüge in Beirut war schon kompliziert genug. Die USA und Saudi-Arabien unterstützten das Lager um Ministerpräsident Hariri. Hinter dem Block, den die Hisbollah-Partei anführt, standen der Iran und Saudi-Arabien. Der Iran-Atomdeal vor 2 Jahren rüttelte die ganze Region durch. Die Auswirkungen kamen in Wellen, die auch in den Libanon schwappten. Der Iran war nicht länger isoliert. Er war zurück auf der politischen und wirtschaftlichen Plattform. Das setzte Saudi-Arabien unter Druck. Letzten Freitag, einen Tag vor Hariris Rücktritt, kam Irans ehemaliger Außenminister Ali Akbar Velayati in den Libanon. Er ist Chefberater des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei. Und der lobte Hariris Regierungskoalition als großen Erfolg. Eine Regierungskoalition, die in den Augen der Saudis der Hisbollah viel zu viel Raum ließ. Für die ist die Hisbollah nur der verlängerte Arm des Iran im Libanon. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah machte denn auch Riad für Hariris Rücktritt verantwortlich. Bei Irans Präsident Rouhani klang das heute so.
Ich kann mich an keinen Fall in der Geschichte erinnern, wo ein Staat sich so weit einmischt, dass er den Regierungschef eines anderen Staates festnimmt. Wir wissen leider nicht, ob sich Hariri da freiwillig aufhält und wo ein Staat einen Regierungschef dazu zwingt, zurückzutreten und ihm die vorgeschriebene Erklärung dazu vorhält. Das ist in unserer Region beispiellos.
Hariri teilte sein Büro mit, habe Saudi-Arabien verlassen und sei in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Rouhani hielt sich in seinem Statement mit Kriegsrhetorik zurück. Nur so viel, der Libanon dürfe kein Schlachtfeld für ausländische Mächte werden. Man setze auf Frieden und Stabilität in der Region und wolle keine Spannungen mit Saudi-Arabien. Riad solle es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Rouhani bot dem Libanon seine Hilfe an. Auf keinen Fall will der Iran an Einfluss dort verlieren. Schon gar nicht an Saudi-Arabien.
Karin Sens. Die Hisbollah wird von Iran angeblich mit rund 800 Millionen Dollar im Jahr unterstützt. Und mit diesem Geld wurden auch Kämpfer bezahlt. Kämpfer der Miliz, die in Syrien das Regime des befreundeten Präsidenten Assad vor dem Fall retten sollten. Ein Fünftel der Hisbollah-Kämpfer ist diesem Ruf offenbar gefolgt. Der russische Generalstab hat im Sommer den Krieg offiziell für beendet erklärt. Und die Hisbollah sieht sich als Siegerin in Syrien. Mit ihrer Treue zu Assad hat sie allerdings auch mit dazu beigetragen, Millionen Menschen in die Flucht zu treiben, die nun im Libanon Unterschlupf suchen. Und mehr als ein Unterschlupf ist das auch nicht. Die meisten der geflohenen Syrer sind Sunniten, genau wie die syrischen Aufständischen. Und sie werden von der Mehrheit der Schiiten im Libanon nicht gut gelitten, dürfen nicht arbeiten oder müssen sogar untertauchen. Etwa 1 Million Syrer hat der Libanon aufgenommen, eine überproportional schwere Last. Der zurückgetretene Ministerpräsident Hariri hat bei seinem Besuch in Berlin bei der Bundeskanzlerin im April zur Größenordnung gesagt, das ist in etwa so, als wenn man von der Europäischen Union verlangen würde, 250 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, und zwar ab morgen. Friedrich Bokan war früher EU-Berater, hat dann selbst eine Flüchtlingsinitiative gegründet im Libanon, die Hilfsorganisation Relief and Reconciliation, also Hilfe und Versöhnung an der syrisch-libanesischen Grenze, wo er auch seit 5 Jahren lebt. Ich habe ihn gefragt, Libanons Bevölkerung ist durch die Aufnahme von Syrern um ungefähr 1/4 gewachsen. Schaffen die Libanesen das?
Das ist eine gute und wichtige Frage, weil natürlich das Land unter der Last der Flüchtlinge ächzt. 1/4, das sind die konservativen Zahlen, das sind die offiziell registrierten. In Wirklichkeit sind es noch sehr viel mehr. Man rechnet eigentlich damit, dass bis zu 1,5 Millionen Syrer im Lande leben. Und vor allem hier in der Region, von der ich spreche, an der Nordgrenze des Libanons, ist die Last besonders spürbar. Der Akkar, das ist die Region, in der wir arbeiten, ist die ärmste Region des Landes, hatte schon vorher große Strukturprobleme und hat heute die größte Anzahl an Flüchtlingen pro Einwohner. Wir haben ungefähr 200.000 Libanesen, die hier wohnen, und darauf kommen ungefähr 150.000 Flüchtlinge.
Und wie leben die im Libanon? Unter welchen Bedingungen?
Unter äußerst schwierigen Bedingungen, weil die meisten der Flüchtlinge haben auch bis heute keinen offiziellen Aufenthaltstitel. Der Libanon hat die UN-Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet und erkennt dementsprechend auch keine Flüchtlinge als solche an, sondern spricht von Besuchern im Lande, die nur einen temporären Aufenthaltstitel bekommen können. Jetzt hat sich die Lage in den letzten Monaten etwas verbessert diesbezüglich, dass jetzt wieder Aufenthaltsgenehmigungen ausgegeben werden, aber ein Großteil der Flüchtlinge ist weiterhin illegal hier und kann jederzeit auf der Straße festgenommen werden und für mehrere Tage festgesetzt werden. Und diese ständige Angst im Bauch, die begleitet eigentlich fast jede Syrerin und fast jeden Syrer. Das heißt, viele trauen sich aus den informellen Flüchtlingslagern gar nicht heraus, aus Sorge, beim nächsten Armee-Checkpoint festgenommen zu werden.
400.000 dieser syrischen Flüchtlinge im Libanon, deren Schicksal Sie gerade geschildert haben, sind Kinder. Aber nur 10-15% von denen gehen zur Schule. Wie kann das sein?
Das ist eine große Sorge und das ist eigentlich unsere tägliche Arbeit, weil wir in unserem Hilfswerk versuchen, die verschiedenen Gemeinschaften, um ein gemeinsames Anliegen zu vereinen, die Zukunft der Jugend. Und deswegen versuchen wir in diesem Sinne, Friedensarbeit, Konflikttransformation mit humanitärer Hilfe zu verbinden. Wir haben ja eine Präsenz von internationalen Freiwilligen im Zentrum, die gemeinsam mit Ortskräften versuchen, der Jugend eine Perspektive zu bieten. Wir sind ein kleines Hilfswerk. Wir haben bisher 1.100 Schülerinnen und Schüler gehabt, die wir erfolgreich in die libanesischen Schulen überführen konnten. Aber es ist ein täglicher Kampf, weil es war zunächst nicht genug Platz. Der Platz wurde zum Glück geschaffen in den libanesischen Schulen, in dem am Nachmittag zusätzliche Stunden angeboten wurden für die Syrer. Das ist der sogenannte Second Shift, die zweite Schicht in den öffentlichen Schulen. Damit wurde jetzt endlich Platz geschaffen, aber es gibt noch sehr viele Hürden, vor allem die Angst der Familien, ihre Kinder in die Schule zu schicken und die Notwendigkeit für viele Kinder zu arbeiten auf dem Schwarzmarkt, um ein wenig Lebensunterhalt für die Familien zu verdienen.
Immer mehr Libanesen dämmert so allmählich, dass diese ungeliebten Nachbarn nicht gehen, dass sie bleiben werden. Wie ist jetzt gerade die Stimmung den Flüchtlingen gegenüber?
Die Stimmung ist weiterhin sehr kritisch. Ich meine, Libanon selbst hat 15 Jahre Bürgerkrieg erlebt und danach gefolgt von 15 Jahren syrischer Besatzung, die von vielen als starke Unterdrückung wahrgenommen wurde. Das heißt, das Verhältnis ist traditionell gespannt. Und das Verhältnis im Land, die Balance, das Gleichgewicht der Konfessionen ist sehr sensibel, wie Sie wissen. Und natürlich ist die Ankunft von 1,5 Millionen Flüchtlingen ein großes Problem. Das heißt, die Lage ist weiter gespannt. Es gibt immer wieder Ausschreitungen auf lokaler Ebene gegen Syrer, Anfeindungen. Viele Syrerinnen und Syrer werden ausgebeutet auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Schwarzmarkt, werden missbraucht. Es ist wirklich keine angenehme Lage hier und die Libanesen selbst sind in großer Sorge, viele Libanesinnen und Libanesen sind in großer Sorge, dass sich die Flüchtlinge eines Tages gegen sie wenden werden. Das ist gerade natürlich auch aus der Erfahrung mit den libanesischen Flüchtlingen ein Problem.
Nun hat der Libanon selbst ja auch mit zum Beispiel wirtschaftlichen Problemen sehr zu kämpfen. Sind dann in dieser Lage die syrischen Flüchtlinge der ideale Sündenbock?
Ja, selbstverständlich werden viele syrische Flüchtlinge von Libanesen und Libanesen als Sündenbock missbraucht, in der Tat. Die Lage ist schwierig. Der Libanon war sehr stark ausgerichtet auf den Tourismus aus der Golfregion. Viele Golfstaaten haben ihren Bürgern verboten, in den Libanon zu reisen. Das heißt, dieser Einbruch war sehr stark bemerkbar. Und die Spannungen jetzt mit Saudi-Arabien werden mit großer Sorge verfolgt, weil gerade auch wirtschaftlich das Land sehr stark abhängt von den Libanesinnen und Libanesen, die im Ausland arbeiten und ihr Einkommen zurücksenden.
Der Libanon hat ja fast 70 Jahre Erfahrung mit immer neuen Flüchtlingen. Die Palästinenser haben Sie angesprochen. Das waren und sind meist Sunniten, ebenso wie ein Großteil der Syrer, die jetzt kommen. Wenn sich dann also die Bevölkerungsanteile verschieben, was macht das mit diesem mühsam ausbalancierten Gleichgewicht, mit diesem Proporz, über den wir im Laufe der Sendung schon mal gesprochen haben?
Also in erster Linie muss man sagen, dass im Libanon auch bis heute eine sehr große Gastfreundschaft gegenüber den Syrern herrscht. Neben den Spannungen darf man nie vergessen, dass dieses Land die höchste Flüchtlingsquote pro Einwohner in der Welt hat, bei weitem die höchste. Und dass auch weiterhin wir jeden Tag erleben, wie es eine Großherzigkeit in der Aufnahme der Menschen gibt, die vor Gewalt und Krieg in Syrien fliehen mussten. Das ist ganz wichtig zu betonen. Darüber hinaus ist natürlich das konfessionelle Gleichgewicht eine wichtige Frage im Libanon, die bisher keine große Rolle spielt in Bezug auf die Syrer, weil bisher davon ausgegangen wird, dass die meisten schon das Land wieder verlassen werden, sobald in Syrien Frieden herrscht. Aber natürlich, je länger es dauert, je länger der Krieg in Syrien dauert, desto größer wird auch diese Frage und desto größer wird die Sorge, dass das Gleichgewicht im Lande aus den Fugen geraten könnte.
Friedrich Bokan von der Hilfsorganisation Relief and Reconciliation, die unter anderem zum Beispiel nur 12 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt ein Schulcamp für Flüchtlinge betreibt. Und das Gespräch haben wir über Skype geführt, daher ein paar Rumpler, die bitten wir zu entschuldigen. Hören wir nochmal Lenz im Libanon, der zum Ende einen Ausblick wagt.
Das Gelingen Beiruts könnte ein Beispiel für eine Zukunft sein, hörst du, die mehr vom Teilen als vom Töten erzählt, vom Aushalten können der Widersprüche, von einer Gegenwart der Gleichzeitigkeiten, eine Stadt der Geschichte und der Geschichten, der gleichen Geschichten, deiner und meiner, Geschichten, die von all den Gesichtern anders erzählt werden und dadurch nicht verlieren, sondern gewinnen, was ihre Gegner gerne verloren geglaubt hätten und wegbomben wollen. Überall lauern ihre Scharfschützen auf den Dächern. Ihre Drohnen sind über uns. Mit Händen und Fäusten auf den Playsticks steuern sie den Hass, den Tod. Ferngesteuert der Krieg, der Konflikt. Ihre falschen, verlogenen weißen Kaftane sollen schwarz werden. Beirut, bläute sich Lenz ein. Lenz saß vor sich. Das ist die Stadt, in der er in Gefahr gerät, in Gewalt gerät, träumt, liebt, streitet, verzweifelt, betet, im Schnee durch den Tempel des Bacchus in den Bergen der Baalbek-Ebene laufen will, in der er sein Leben riskiert, um es zurückzugewinnen. Ich muss nach Beirut, hatte er sich immer wieder eingeredet. Und jetzt war es soweit. Die Maschine war enteist, rollte auf die Startbahn, hob ab.
Lenz im Libanon von Albert Ostermeier. Er beschreibt Beirut als Stadt der Gegensätze, der Vieldeutigkeiten, der Gewalt. Wie der Vater, so der Sohn. Saad Hariri ist zurückgetreten aus Angst vor einem Mordkomplott, haben wir gehört. So hat er das in seiner Fernsehansprache formuliert und gesagt, er habe Angst, wie sein Vater Rafik ermordet zu werden. Wie war das damals, 2005?
Es ist ein Bild absoluter Verwüstung, das Beiruts luxuriöse Strandpromenade am Mittag des 14. Februar 2005 bietet. Brennende Autowracks, Rauchwolken, Schuttberge, fassungslose Augenzeugen. Verursacht durch eine Bombe mit 1000 Kilogramm Sprengstoff. Gezielt per Fernsteuerung gezündet, als Rafik Hariri vorbeifährt, bis kurz zuvor der Regierungschef des Libanon. Mit ihm sterben 22 Menschen, Hunderte werden verletzt. Rafik Hariri galt als Symbol für den Wiederaufbau des Libanon. Aus einfachsten Verhältnissen, einer sunnitischen Bauernfamilie stammend, arbeitet er sich hoch. Er studiert Betriebswirtschaft, geht nach Saudi-Arabien, wird dort zum Milliardär. 1990 kehrt er in seine Heimat zurück, die schwer gezeichnet ist von einem langen Bürgerkrieg. Hariri bestimmt die Geschicke des Libanon fortan mit. Die Ermordung des 60-Jährigen schockiert das Land. Schnell kursieren zahlreiche Theorien über die Hintermänner. Rami Khoury, Chefredakteur der libanesischen Tageszeitung Daily Star, fasst sie damals so zusammen.
Fünf Verdächtige gibt es. Die Israelis, die Syrer, libanesische Gruppen, Mafiabanden und anti-amerikanische, anti-saudische Islamisten, also Al-Qaida-Leute, wahrscheinlich aus Saudi-Arabien.
Die Mehrheit vermutet hinter dem Attentat das syrische Regime, das in Libanon massiven Einfluss geltend macht. Sichtbares Zeichen: mehr als 10.000 syrische Soldaten, die seit Jahrzehnten in Libanon stationiert sind. Rafik Hariri hatte sich mehrfach gegen die syrische Einflussnahme gestellt und sich wenige Monate zuvor, noch als Ministerpräsident, mit Libanons Präsident Lahoud überworfen, der von der syrischen Führung gestützt wurde. Syrien weist jegliche Mitschuld am Anschlag empört zurück. Husseina Shaban, eine Vertraute des syrischen Präsidenten Assad.
Die politischen Gespräche zwischen Hariri und Syrien gingen doch immer weiter. Die Vorwürfe gegen uns sind genauso absurd, als würde man die USA für die Anschläge vom 11. September verantwortlich machen.
Für viele Bürger Libanons ist das Attentat ein Weckruf. Bis zu 1,5 Millionen Menschen demonstrieren auf den Straßen, fordern innenpolitische Reformen und den Abzug der syrischen Truppen. Die sogenannte Zedernrevolution stürzt letztlich die pro-syrische Regierung. Die Soldaten werden abgezogen. Hariris Ermordung löst auch international Bestürzung aus. Obwohl er keineswegs als makelloser Würdenträger galt, immer wieder war er in Korruptionsaffären verstrickt, stand Hariri für die Eigenständigkeit des Libanon, galt als Hoffnungsträger. So sagte kurz nach dem Anschlag der Vorsitzende der Arabischen Liga, Amir Moussa:
Unser Verlust ist groß, die Lage ernst. Dieser Terroranschlag gehört zu jenen verabscheuungswürdigen Taten, die die zerbrechliche Einheit des Libanon, aber auch die ganze Region gefährden. Hariri war ein arabischer Führer mit vielen internationalen Beziehungen.
Hariris Ermordung ist Gegenstand internationaler Untersuchungen. 2009 wird in Den Haag ein Sondertribunal für den Libanon eingerichtet. Das erhebt Anklage gegen 4 Mitglieder der schiitischen Hisbollah. Der Prozess findet jedoch ohne die Angeklagten statt. Sie sind flüchtig. Die Hisbollah weist jegliche Verwicklung in den Mordanschlag zurück. Das Mandat des Sondertribunals endet im März nächsten Jahres. Dass das Attentat auf Rafik Hariri jemals aufgeklärt wird, die Mehrheit der Libanesen glaubt daran schon längst nicht mehr.
Anna Korves berichtete. Eigentlich war der Prozess auf ein Jahr angelegt, aber die Hisbollah tut viel dafür, dass er immer weiter diskreditiert und verschleppt wird, zum Beispiel indem sie sich standhaft weigert, die Beschuldigten auszuliefern. Denen, die ihre habhaft werden wollen, droht sie an die Hand abzuhacken. Björn Blaschke in unserem Studio in Kairo. Hat sich das Land vom Schock dieses Attentats jemals wieder erholt?
Naja, es ist in der Folge natürlich sehr viel passiert und es wird bis heute letztlich sehr stark daran erinnert, was damals passiert ist. Also nur ein Beispiel, wann immer ich in Beirut bin, im Stadtzentrum in der Nähe des Saint-Georges-Hotels, wo eben Rafik Hariri damals umgebracht worden ist, kommt man relativ bald an einer großen Tafel vorbei mit einem großen Bild von Rafik Hariri und darunter sind immer Leuchtdioden, die zeigen jetzt irgendwas mit 4000 an und damit sind gemeint die Tage, die vergangen sind seit der Ermordung von Rafik Hariri. Das heißt, es wird auf jeden Fall vieles dafür getan, dass seiner immer noch gedacht wird. Und mithin ist es eben immer noch etwas sehr Präsentes.
Im Libanon laufen die Konfliktstränge des Nahen Ostens zusammen. Der Erzfeind Israel, das Ringen um die Zukunft der Palästinenser, die Fehde zwischen Sunniten und Schiiten und damit verbundener Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien. Alle großen Auseinandersetzungen der Region wurden auch auf libanesischem Boden ausgetragen. Was bedeutet diese gegenwärtige Konfrontation für den Nahen Osten? Wie gefährlich ist dieser Konflikt?
Naja, es sieht so aus, als gibt ja die ganze Zeit schon einen Stellvertreterkrieg, so wird er zumindest genannt, zwischen Iran und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Und das ist ein Stellvertreterkrieg, der im Jemen geführt wird. Auf der einen Seite sind im Jemen die sogenannten Houthis und deren Verbündete. Als Schiiten sollen sie eben Iran nahestehen und umgekehrt Iran sie unterstützen. Und auf der anderen Seite ist die Regierung von Präsident Hadi eine sunnitisch ausgerichtete Gruppierung, die die von Saudi-Arabien und deren Verbündeten unterstützt werden. Und momentan sieht es so aus, als könnte dieser Stellvertreterkrieg demnächst noch einen Bruderstellvertreterkrieg bekommen, wie auch immer das dann im Einzelnen aussehen mag, zumindest aber eine Stellvertreter-Auseinandersetzung im Libanon. Im Prinzip gab es diese Auseinandersetzung immer. Man hat es daran gemerkt, dass bis vor einem guten Jahr eben es keinen Präsidenten gegeben hatte im Libanon. 2 Jahre lang gab es ein Vakuum, einen Posten, der nicht besetzt war mit dem obersten Staatsoberhaupt. Dann hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt und damit war irgendwie so ein bisschen dieser Stellvertreterkrieg, der die ganze Zeit im Libanon schwelte, so ein bisschen aus dem Blick der Weltöffentlichkeit verschwunden. Aber de facto, dass es so lange keinen Präsidenten im Libanon gegeben hatte, hatte was damit zu tun, dass eben Iran einen Stellvertreter, um es so zu sagen, hat im Libanon und Saudi-Arabien eben auch Stellvertreter hatte im Libanon. Man hat sich dann geeinigt, sehr wahrscheinlich deshalb, weil man einfach keine weitere Konfliktlinie im Nahen Osten haben wollte. Immerhin stand man sich ja unter anderem auch in Syrien gegenüber, Iran auf der Seite von Bashar al-Assad, Saudi-Arabien auf der Seite von einigen, sagen wir doch, eher islamistischen orientierten Rebellengruppierungen. Da wollte man einfach nicht noch einen weiteren Konflikt im Libanon haben. Diese Konfliktlinie in Syrien ist jetzt zumindest fast zu Ende. Der Krieg wird unterschwellig noch weiter geführt, aber er ist längst nicht mehr so heftig wie noch vor einem Jahr ungefähr. Und also kann es sein, dass dieser Stellvertreterkrieg, der im Libanon so ein bisschen eingefroren war, jetzt einfach wieder aufgeweckt wird.
Sie sagen, es gab keinen Präsidenten im Libanon. Jetzt gibt es offiziell jedenfalls keinen Ministerpräsidenten mehr. Ein Politikwissenschaftler der amerikanischen Universität in Beirut sagt, Hariri hat mit seinem Rücktritt einen kalten Krieg gestartet. Wie sehen Sie das?
Na, ich sehe, dass dieser kalte Krieg latent die ganze Zeit da war. Man hat sich geeinigt, die Hezbollah und Rafik Hariri und andere Parteien und Vertreter dieser Parteien haben sich im Libanon geeinigt, nachdem man sich auf Michel Aoun als Staatsoberhaupt geeinigt hatte. Letztlich aber, wie gesagt, ist ein anderer Konflikt in der Region jetzt weggebrochen. Und dieser kalte Krieg, der da war, auf jeden Fall, der auch jetzt einfach nur noch weiter vor sich hin friert oder wieder kälter werden mag, der war nie weg, seit es diesen Konflikt gegeben hat in Syrien. Aber auch, wenn wir noch weiter zurückblicken, infolge der Ermordung von Rafik Hariri, also dem Vater von Saad Hariri, der jetzt gerade zurückgetreten ist, infolge kann man sagen, hat es ja auch noch weitere Auseinandersetzungen im Libanon gegeben, die 2006 letztlich kulminiert sind in einem Krieg zwischen Hezbollah und Israel einerseits und 2008 auch in einem kleinen Bürgerkrieg, weil da plötzlich auch übrigens auf Druck von Saudi-Arabien hin, so heißt es zumindest immer wieder im Libanon, plötzlich Hezbollah herausgefordert worden war von der Fraktion von Saad al-Hariri. Insofern war es immer mehr oder weniger heiß, mehr oder weniger kalt in diesem schwelenden Konflikt zwischen den Stellvertretern Irans einerseits und Saudi-Arabiens andererseits. Momentan sind wir wahrscheinlich wieder in einer weiteren Frostkurve angelangt.
Vielleicht kann man aber sagen, dass sich die Kräfteverhältnisse gerade verschieben. Glauben Sie, es gibt durch diesen Konflikt eine neue Ordnung im Nahen Osten?
Na, es ist so, dass wenn wir jetzt, da müssen wir quasi noch einen Schritt weiter zurückgehen. Seit 2003 werden die Karten im Nahen Osten, im weiteren, im größeren Nahen Osten auch und in Nordafrika neu gemischt. Damals sind die Amerikaner in der großen Koalition der Willigen in den Irak einmarschiert, um Saddam Hussein zu stürzen. Das hatte zur Folge, dass nicht nur die Amerikaner im Irak aktiv waren oder wurden, gezwungen wurden, auch aktiv zu werden. Nein, Iran ist auch stark reingekommen in den Irak und hat dort Einfluss genommen. Und von da an hat es sozusagen eine Entwicklung gegeben, die immer weiter auf Konfrontation hinauslief. Jetzt haben wir, wie gesagt, ein Ende des Konfliktes in Syrien, das wäre übertrieben, aber es sieht so aus, als würden die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien aufhören. Ein zweiter wichtiger Faktor im Nahen Osten ist, der IS ist de facto als Organisation, die beanspruchte, für sich einen Staat gründen zu wollen, Kalifatstaat, ist auch so als solche Organisation zerschlagen. Das heißt, wir haben 2 Konflikte weniger, oder zumindest auf jeden Fall reduziertere Konflikte. Und in dieser Situation ist es ganz selbstverständlich, dass die Karten neu gemischt werden und man guckt, wie sich die Machtverhältnisse neu sortieren lassen.
Und auch wir gucken, warum genau sollte uns das interessieren, dieser Konflikt, Herr Blaschke? Warum sollten wir auf ihn draufschauen?
Man hat es gesehen in den Auseinandersetzungen einerseits um den IS, andererseits in Syrien, dass letztlich Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika sehr, sehr nahe ist. Es hat Millionen von Flüchtlingen gegeben, die sich auf den Weg gemacht haben, um nach Europa zu kommen. Deutschland hat sehr viele von diesen Flüchtlingen aufgenommen. Das heißt einfach, wir sind physisch dieser Region sehr, sehr nahe. Und wenn wir nicht wollen, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, und ich erinnere nur daran, dass noch gut 5 Millionen Syrer außerhalb Syriens im Nahen Osten leben, in Jordanien, im Libanon, im Irak und so weiter, dann droht selbstverständlich eine weitere Fluchtwelle. Ob man die dann aufhalten kann, ist eine andere Frage, aber diese Fluchtwelle droht auf jeden Fall. Und diese Fluchtwelle wird nicht Richtung Saudi-Arabien gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern eher in Richtung Europa.
Sagt Björn Blaschke. Vielen Dank. Das war HR2, der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.